Herzlich willkommen bei Future Vet Business, dein Podcast für Veränderungen der Tiermedizin und wie wir sie gestalten. Wir sind
Katharina Jäger
und Sonja Hegel. Schön, dass du dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Future Vet Business. Kathi und ich sprechen ja in Future Vet Business häufig über das Thema, wie relevant es ist, den Praxisalltag an die Lebensrealität auch anzupassen und nicht nur sein Leben an die Praxis anzupassen. Und wir sprechen auch oft darüber, dass das Familienleben dabei eine wichtige Rolle spielen kann, gerade wenn man vielleicht Tierärztin ist oder TFA und auch noch Mama ist. Und heute geht es mal genau um dieses Thema und zwar ganz an der Wurzel des Familienlebens, nämlich um das Thema Schwangerschaft und Geburt, jetzt nicht auf biologische Weise oder wie das abläuft, sondern was diese Zeit mit den Tierärztinnen und TFAs, also mit den Mitarbeiterinnen in Praxen eigentlich macht, was diese Zeit bedeutet und was es auch für, ich sag mal, Herausforderungen mit sich bringen kann oder vielleicht auch eigentlich nicht, weil genau darüber wollen wir heute sprechen. Und ich habe mir eine ganz spannende Gästin eingeladen, eine Expertin auf dem Gebiet. Und zwar ist heute Dr. Lisa Ulmer-Stein bei uns zu Gast. Erstmal herzlich willkommen, liebe Lisa. Schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich da sein darf. Danke.
Lisa, es ist total cool, dass du da bist. Du bist nicht die erste Lisa bei uns im Podcast zu Gast. Also Lisa häuft sich unter den Tierärztinnen, die bei uns hier in Future Vet Business zu Gast sind. Vor allem unter den Kolleginnen, die ganz coole Themen irgendwie bearbeiten und damit in die Sichtbarkeit gehen. Und wir möchten ja hier bei Future Vet Business ja so wichtigen Themen auch irgendwie eine Plattform bieten und inspirieren. Und Lisa, ich habe gerade schon gesagt, du bist Tierärztin, du bist aber auch Mutter und du bist mittlerweile auch echte Expertin in Sachen Mutterschutz. Also das Thema, was eigentlich jeden betrifft oder jede betrifft, die in der Tiermedizin arbeitet und vielleicht schwanger wird oder sich Gedanken darüber macht, schwanger zu werden und in einer Praxis angestellt ist oder vielleicht auch eine Praxis hat und Mitarbeiterinnen hat. Und genau über dieses Thema wollen wir heute mal tiefer sprechen, weil ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz viel zu klären. Und da bin ich ganz gespannt, von dir ganz viel zu hören. Und vielleicht kannst du uns am Anfang einfach einmal mitnehmen nochmal. Wer bist du? Vielleicht was ist so ein bisschen dein Werdegang? Und wie bist du in dieses Thema reingekommen? Ich habe ja gerade schon gesagt, du bist auch Mutter. Wahrscheinlich ist das irgendwie so der Drehpunkt. Aber wir sind ganz gespannt, das einfach mal von dir zu hören. Also wie bist du da hingekommen, was du heute machst? Und was machst du heute auch wirklich aktiv?
Ja, also ich bin inzwischen schöne 34 Jahre alt und komme ursprünglich aus dem Chiemgau, vom schönen Chiemsee. Und aufgrund des Numerus Clausus hat es mich dann nach Belgien verschlagen für mein Studium. Habe dort dann auf Niederländisch studiert, in Antwerpen und in Gent, was sich eigentlich als sehr vorteilhaft herausgestellt hat, weil die sehr praxisorientiert sind. Und habe dann zum Ende des Studiums, wählt man dort einen Schwerpunkt, habe mich für den Schwerpunkt Wiederkäuer mit Unterfach Kleintieren entschieden und bin dann so in der Gemischtpraxis gelandet nach meinem Studium 2020. Mhm. Genau. Und dort habe ich dann 1,5 Jahre gearbeitet und bin dann überraschenderweise tatsächlich schwanger geworden. Es war so nicht ganz geplant. Mhm. Und dann ging die Achterbahnfahrt los. Genau, so bin ich sozusagen zu dem Thema gekommen.
Okay, und das heißt, das war dann einfach viele Fragezeichen vielleicht in dem Moment, kann ich mir vorstellen, weil das ja auch ein Thema oft ja erst ist, wenn man sich damit beschäftigen muss. Und ich bin deswegen umso gespannt, dass wir heute darüber sprechen, weil das ist ja was, wo man sich vielleicht auch gut vorbereiten kann oder vielleicht auch eine Praxis drauf vorbereiten kann. Was würdest du denn sagen, dieses Thema Mutterschutz, wen betrifft das denn wirklich am meisten? Sind das die Arbeitgeberinnen? Sind das die Tierärztinnen, Angestellte? Sind das TFAs? Also gibt es da bestimmte Rollen oder bestimmte Seiten, wen dieses Thema betrifft, wer sich damit mal beschäftigen sollte, vor oder während der Schwangerschaft?
Ja, also um das an meinem Beispiel festzuhalten, mhm. Ich kam dann zu meinen Arbeitgebern und meinte, ich bin schwanger, was tun wir? Und ja, für die war das klar sofort absolutes Beschäftigungsverbot, mhm. weil sie es einfach auch nicht besser wussten. Ja, sie hatten nicht oder wussten nicht, dass es auch anders möglich sein kann. Genau, und ich war natürlich mit dem Thema, hatte mich damit auch nicht auseinandergesetzt, was ja auch so gar nicht geplant war zu dem Zeitpunkt. Ja, und dann war ich im Beschäftigungsverbot. Genau, und dementsprechend, um wieder zurückzurollen, kann man sagen, natürlich die Arbeitgeber erstmal, ja, die sind verantwortlich für den Mutterschutz, das auch einzuhalten. Genau, und die sollten sich davor natürlich damit beschäftigen. Allerdings hilft es auch, wenn Arbeitgeberinnen natürlich auch Bescheid wissen, was es zu tun gibt, was man tun kann, genau, und wie das Ganze so aufgebaut ist.
Jetzt hast du gerade schon angeteasert, du warst sofort im Beschäftigungsverbot. Und ich glaube, das ist auch so eins dieser sich hartnäckig haltenden Mythen, dass du als Tierärztin, wenn du schwanger wirst, sofort raus musst aus der Praxis, oder?
Genau so ist es. Ich saß dann zu Hause, hatte viel Zeit und dachte, gut, dann muss ich jetzt irgendwas mit meiner Zeit tun. Hab mir eine Doktorarbeit gesucht oder bin auf die Suche nach einer Doktorarbeit gegangen, weil ich dachte, jetzt habe ich Zeit und Geld. Ja, wann hat man das schon? Genau, und bin dann fündig geworden bei der Professor Knubben-Schweizer an der LMU, an der Winderklinik, die dann gesagt hat, ich hätte was für sie, und zwar zum Thema Beschäftigungsverbot, weil sie das selber mal beschäftigt hat in ihren Schwangerschaften. Und da habe ich mich sofort emotional verbunden gefühlt zu diesem Thema und dachte, ja genau, stimmt, weil geht es nur mir so, dass ich irgendwie mich jetzt total verloren fühle? Oder geht es auch anderen Tierärztinnen so? Und wie machen das eigentlich Selbstständige? Fun Fact an der Seite, meine Chefin war zum selben Zeitpunkt schwanger. Und ich durfte nicht mehr arbeiten, sie musste arbeiten. Ja. Und dann dachte ich mir, das kann doch irgendwie nicht sein. Da muss ich tiefer rein, das muss ich irgendwie wissen, was ist da los? Und ja, so bin ich eigentlich auch zur Expertin geworden, weil ich mich eben 3 Jahre lang intensiv in der Forschung damit beschäftigt habe. Ja, und jetzt das ganze Thema 5-mal umgedreht habe. Ja, genau.
Ja, voll spannend. Was sind denn, vielleicht kannst du da direkt mal reingehen. Also wir haben jetzt schon gemerkt, also es gab einen Grund darüber mal, oder da mal tiefer reinzugucken, weil du hast gerade schon gesagt, also als angestellte Tierärztin warst du sofort raus. Es hieß sofort, du musst raus aus der Praxis. Ich glaube, also so wie ich das kenne, ist das auch also wirklich komplett raus. Kein Kontakt mehr, keine Berührung mit Tieren. Also ein bestes Betreten der Praxis irgendwie auch nicht mehr, weil das ist ja auch alles lebensgefährlich vielleicht. Aber eben die Arbeitgeberin, die Tierärztin, die dann in der Selbstständigkeit oder freiberuflich eben tätig ist und vielleicht Angestellte hat, die muss weitermachen. Also für die gilt das Ganze nicht. Das ist ja schon mal so vielleicht eine Diskrepanz, über die man durchaus mal nachdenken könnte. Das hat mich nämlich auch immer so ein bisschen gewurmt. Wie kann das sein? Die einen dürfen nicht mehr, die anderen müssen aber weitermachen, weil sie sind einfach selbstständig und werden vielleicht gar nicht geschützt. Also man kann ja verschiedene Perspektiven vielleicht auch einnehmen, ne? Also was ist Sinn und Zweck des Mutterschutzes? Vielleicht können wir da ganz kurz nochmal reingucken. Wie ist denn so die ursprüngliche Idee des Mutterschutzes? Wie kommt es dann vielleicht zum Beschäftigungsverbot auch erstmal? Also bevor wir gleich da reingehen, was nämlich deine Erkenntnisse aus dieser Doktorarbeit waren, aber vielleicht da nochmal die Leute auch abzuholen. Kannst du uns da einmal mitnehmen? Also, was ist die Idee vom Mutterschutz und wie kommt man dann dazu, dass man in der Praxis nicht mehr tätig sein darf?
Ja, also das heutige Mutterschutzgesetz basiert auf einer EU-Richtlinie. Und eine Richtlinie bedeutet ja immer, die Länder können das anpassen, wie sie wollen, aber sie müssen zu demselben Ziel kommen, nämlich zum Mutterschutz. Deutschland hat das mit am strengsten angewandt, diese Richtlinie, oder umgesetzt. Und die gilt für Angestellte, das schließt Soldatinnen, Beamtinnen und so weiter, noch ein paar Berufsgruppen aus, die haben eigene Regelungen, aber jetzt erstmal angestellte Frauen. Es schließt eben auch die selbstständigen Frauen aus. Und sorgt eigentlich dafür, dass neben dem Arbeitsschutzgesetz, das ja sowieso besteht, schwangere und stillende Frauen nochmal extra geschützt werden durch verschiedene Regelungen, was sie dann eben alles nicht mehr dürfen, welche Strafen darauf stehen, sollte der Arbeitgeber oder die Arbeitgeber diese Regelungen nicht einhalten. Also es ist sehr intensiv, wieder deutsch-bürokratisch festgelegt, was alles nicht darf und welche Strafen drauf stehen, sollte man das missachten. Ja?
Ja.
Das schreckt natürlich Arbeitgeberinnen mal ab. Das ist für gleich, ja. Das ist natürlich problematisch. Dann auf der anderen Seite die Selbstständigen, von denen wird eigentlich verlangt, dass sie auf Basis von Rücklagen Ausfälle ausgleichen. Ja? Das heißt, wenn sie nicht arbeiten können, sie haben keinen gesetzlichen Schutz, dann müssen sie halt gucken, dass sie irgendwie selbst Rücklagen haben und das irgendwie gewuppt kriegen. Und das ist natürlich extrem problematisch, wenn man guckt, wie du schon gesagt hast, als Angestellter darf man nicht und als Arbeitgeber oder Selbstständige muss man. Stellt sich die Frage, ist das Leben irgendwie weniger schützenswert oder warum ist das so? Ja? Und da geht es ja jetzt gar nicht unbedingt ums Finanzielle, aber um ein Auffangnetz, in welcher Form auch immer, ja, dass da ein Schutz da ist. Ja.
Ja.
Genau, da spielen ganz viele Faktoren rein, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen kann.
Was du ja ansprichst, ist ja dieses Thema, dieses Schutzthema, ne? Also wen wollen wir schützen? Es geht ja darum, vielleicht die Mutter, aber auch das ungeborene Kind zu schützen, was ja erstmal ein super Ansatz ist. Und ich glaube, dass das auch vom Grund, von der Grundidee her total super ist, dass wir sowas haben. Ganz viele Länder haben das nicht. Viele Frauen, auch in Angestelltenverhältnissen, arbeiten bis zur Geburt und 3 Tage später müssen die wieder in der Firma sein, weil sie gar keinen Support haben. Das ist natürlich toll, dass wir sagen, erstmal grundlegend haben wir da so einen Ansatz. Über diese Diskrepanz zwischen angestellt und selbstständig ist natürlich echt, also kann man echt diskutieren, ne, ganz, ganz tief. Aber erstmal ist das ja ein total schöner Ansatz. Aber wie kam das denn dazu, dass aus gerade dann in Tierarztpraxen das so ausgelegt wird, dass, also wie ich das auch kenne aus meiner Praxiserfahrung, also ich selber nicht, aber auch von anderen Kolleginnen und jetzt auch, was du eben erzählt hast, wie kommt es denn, dass man dann eigentlich, sobald es bekannt ist, so kenne ich das, sobald es bekannt ist, dass eine Schwangerschaft vorliegt, darfst du nicht mehr in der Praxis arbeiten? Wie kommt denn dieses zustande? Also ist das einfach, dass es so viel Auflagen gibt und so viel, also Gefahr vielleicht auch in der Praxis besteht? Also wo kommt da diese Interpretation her, du musst sofort raus?
Also Punkt 1 ist mal, diese vielen Seiten des Mutterschutzgesetzes, des Beamtendeutsch sozusagen, ja. Also das muss man erstmal verstehen, diese ganzen Auflagen vermeintlich. Ja, es wirkt, als wäre das irgendwie, als wäre alles verboten und nichts dürfte und alles wäre zu gefährlich. Die Verweise auf andere Gesetze, also das Basis-Mutterschutzgesetz, dann Arbeitsschutzgesetz, dann Infektionsschutzgesetz, das verweist ja noch auf ganz viele andere Gesetze und dann wird es echt unübersichtlich. Wer hat da schon Zeit, sich damit zu beschäftigen? Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, es wird auch immer deutlich gemacht, naja, die Verantwortung liegt beim Arbeitgeber oder bei den Arbeitgebern. Das heißt, wir Deutschen, das ist auch erforscht, neigen zu einer Null-Risikopolitik. Also am besten kein Risiko eingehen. Das ist in uns so verankert. Kenne ich selbst auch, dass mir das lieber ist, grundsätzlich. Ja. Das hat ein gutes Gefühl, weil man kein Risiko hat. Heißt aber auch für die Arbeitgeber, dass die neben dieser Litanei an Bürokratie natürlich dieses Gefühl auch noch haben und sagen, eigentlich ist mir das zu risikovoll, weil ich verstehe es ja gar nicht richtig. Dann haben wir noch die Arbeitgeber, die dann sagen, na gut, ich lasse mich mal beraten. Und die fragen dann zum Beispiel Arbeitsrechtler. Und Arbeitsrechtler oder überhaupt Anwälte müssen ja grundsätzlich die Interessen ihres Mandanten vertreten. Das heißt, was sagen die zu den Arbeitgebern? Passt da auf, da gab es mal ein Urteil, ja, macht es bloß nicht. Bist auf der sicheren Seite, Null-Risikopolitik. Und tatsächlich auch die Tierärztekammern raten teilweise von der Weiterbeschäftigung ab. Ja, wenn Leute angerufen haben, gesagt haben, was kann ich denn tun? Mach's besser nicht, weil wie du schon gesagt hast, könnte ja bei einem Notfall von der Theke aufspringen und doch mithelfen. Und dann wird sie gebissen. Ne? Also na, es ist so ein bisschen immer kein Risiko und alles vermeiden. Das sind, glaube ich, so ein bisschen die Bausteine, wie das entsteht und wie das dann letztendlich dazu kommt, zu diesem absoluten Beschäftigungsverbot und was viele eben nicht wissen, eben diese Unwissenheit, das ist dann das, womit man helfen kann, dass man auch ein teilweises Beschäftigungsverbot aussprechen kann. Es muss nicht immer komplett beendet werden, das Beschäftigung oder beendet, pausiert werden, das Beschäftigungsverhältnis.
Und das heißt, also ja, ich habe jetzt, du hast es gerade schon so im Nebensatz erwähnt, das heißt, es geht wirklich darum, die Sorge ist, dass man gebissen wird, da geht es um Infektionsschutz vielleicht, also dass nicht irgendwie eine Krankheit übertragen wird, die ein Problem in der Schwangerschaft oder aufs ungeborene Kind überträgt oder ich weiß noch, ich war ja selber in der Pferdepraxis, da hieß es natürlich auch so, ja, dann wirst du getreten und dann, ne, was machst du dann? Also da ist natürlich auch ein gewisses Risiko, das kann man ja gar nicht verneinen. Das ist ja auch, sind ja sehr, also diese Berufe oder die Berufe, sowohl die tierärztliche Tätigkeit als auch die TFA-Tätigkeit, denke ich, sind ja durchaus auch Berufe, die ja immer ein gewisses Risiko mit sich bringen. Wir sind im Gesundheitsbereich unterwegs. Das heißt, wir haben mit Infektionen zu tun, aber wir haben natürlich auch mit Infektionen, also mit Schutz vor Infektionen zu tun. Wir müssen uns selber immer schützen. Im Bereich, wo wir vielleicht mit größeren Tieren zu tun haben, haben wir natürlich auch ein körperliches Risiko. Also das ist ja durchaus da. Vielleicht können wir da mal reingehen, weil ich glaube, was genau dieses Thema Risiko, du hast schon gesagt, diese Null-Risikobereitschaft, also das ist so die große Challenge eigentlich. Das heißt, Risiko bedeutet ja, wenn wir ein Risiko eingehen, es besteht vielleicht irgendeine Art von Gefahr. Ich habe es gerade schon gesagt, diese Infektion, Verletzung oder ähnliches. Was können wir denn tun in der Praxis? Weil du hast nämlich gerade gesagt, man kann auch teilweise rausgehen. Was können wir denn in der Praxis tun, um zu schauen, wie groß ist denn das Risiko eigentlich? Da gibt es doch schon auch irgendwelche Mittel und Wege, um eben zu gucken, muss ich überhaupt raus aus der Praxis, oder?
Ja, also das Wichtigste ist erstmal, das nenne ich immer den Dreh- und Angelpunkt, das ist die Gefährdungsbeurteilung. Und jeder Arbeitgeber ist dazu verpflichtet, überhaupt vor Betriebsaufnahme so eine Gefährdungsbeurteilung von allen Arbeitsplätzen durchzuführen. Viele wissen gar nicht, dass das nötig ist oder haben die Praxis schon so lange, dass vielleicht das Gesetz danach kam. Ich weiß nicht, wann dieses Gefährdungsbeurteilungsgesetz kam, aber es ist auf jeden Fall verpflichtend zum heutigen Zeitpunkt. Und genau, das ist mal der Dreh- und Angelpunkt. Und viele, die das dann anfertigen, denken sich, ja, nämlich so eine Vorlage, ne, vom irgendwie vom BGW oder sowas, von der Berufsgenossenschaft. Und da stehen dann so ein paar Standardsätze drin und da schreibe ich noch was dazu und dann reicht das schon. Mag reichen, reicht aber dann nicht, wenn man es anpassen muss für eine schwangere Mitarbeiterin, weil wenn man sich dann das Mutterschutzgesetz daneben legt, dann wird es eben schwierig.
Okay.
Das ist mal so, also ne, das Zentrale, diese Gefährdungsbeurteilung. Und wenn ich halt jetzt zu den Arbeitnehmerinnen schaue, also ich habe ja auch in der Großtierpraxis gearbeitet, 1,5 Jahre doch, und grundsätzlich ist es eigentlich mal wichtig zu wissen, dass wir an die Tiere gar nicht hin dürften, theoretisch, auch versicherungstechnisch, wenn die nicht gut fixiert sind. Ich weiß, dass es in der Praxis nicht immer möglich ist und ich bin auch durch den Kalb in den Stall gelaufen, wo die nicht fixiert waren oder wo mal ein Stier mitgelaufen ist, ist aber theoretisch nicht rechtens. Und da kann man seine Bauern zum Beispiel ja schon auch erziehen, ne? Also dass man sagt, okay, wir haben jetzt eine schwangere Mitarbeiterin und dieses Tier, wenn wir kommen sollen, muss fixiert sein, ja, fertig. Und das ist ja eigentlich schon die Regel vorher, ja.
Ja.
Genau. Und wie oft wurde ich getreten, sodass es, wenn ich schwanger gewesen wäre, gefährlich geworden wäre für mich? Null. Null. Zero.
Ja.
Muss man sich auch selber immer fragen, wie oft ist mir das passiert? Wie oft bin ich schon am Futtertisch ausgerutscht? Oder, ne, also auch wieder Risiko. Natürlich, es gibt immer ein Risiko. Ich setze mich auch ins Auto und fahre auf der Autobahn. Und da ist mein Risiko zu sterben viel größer als irgendwie getreten zu werden und mein Kind dadurch zu verlieren. Ja, also muss man ja so ein bisschen drüber nachdenken, für sich selber eigentlich. Und dann ist es wichtig, wenn die Arbeitnehmerin sagt, okay, sehe ich als vertretbar, kriege ich hin oder habe ich keine Angst davor, dass man das auch wahrnimmt und hört. Ne? Also genauso die Arbeitnehmerin, die sagt, boah, traue ich mir nicht zu, habe ich Angst, ist genauso wichtig. Ja, das heißt, um dieses ganze Konstrukt aufzubrechen, an erster Stelle Kommunikation. Ganz, ganz wichtig. Und der Wille von beiden Seiten, das eben zusammen zu besprechen. Und nochmal zu dieser Gefährdungsbeurteilung, die eben der Dreh- und Angelpunkt ist, die kann man anpassen. Ja? Man kann sagen, wenn das jetzt angefertigt wurde, im 3. Monat zum Beispiel von der Schwangerschaft oder im 4. Monat, wenn man es mitgeteilt hat und keiner hat jemals Erfahrung mit Schwangerschaften und Beschäftigung in der Schwangerschaft, kann man auch im 7. Monat sagen, wenn es beschwerlich wird, klappt irgendwie nicht mehr so für mich, lass uns die Gefährdungsbeurteilung nochmal anpassen. Kein Thema. Ja, schickt man die nochmal neu ein, macht die restriktiver, macht vielleicht das Beschäftigungsverbot von 20% auf 40%, ja, alles möglich. Genau, und da ist eben so viel Dynamik möglich und Flexibilität, was den Leuten einfach nicht bewusst ist oder bekannt.
Ja, super spannend. Ich würde gerne mit dir gleich nochmal in das Thema Gefährdungsbeurteilung ein bisschen tiefer reingehen. Aber du hast gerade noch was im Nebensatz gesagt, nämlich dieses Thema Kommunikation und Zuhören und mit den Mitarbeiterinnen im Gespräch sein und gucken, was eigentlich Sache ist. Weil ich kann mir vorstellen, dass es sowohl die Mitarbeiterinnen gibt, die sagen, ich finde es echt ziemlich cool, wenn ich Mutterschutz bekomme und auch sehr früh. Also, dass ja nicht jeder vielleicht auch arbeiten will, weil große Sorgen da sind, weil vielleicht das Risiko, das eigene Risiko, die eigene Risikobereitschaft nicht so groß ist. Und es gibt dieses Auffangnetz des Mutterschutzes. Aber es gibt eben auch die, und da zähle ich dich jetzt zu, weil du hast gesagt, da muss auch irgendwie eine andere Lösung her. Und ich weiß, dass es auch viele Kolleginnen gibt, die ähnlich empfinden. Es gibt auch die, die sagen, nee, ich will weiterarbeiten. Ich kann jetzt ja nicht irgendwie 8, 9, 10 Monate zu Hause sitzen und weiß dann nicht, was ich mache. Du hast dir eine andere Beschäftigung gesucht. Du hast eine Doktorarbeit in der Zeit angefangen. Aber ich glaube, es kann mir vorstellen, dass es beide Seiten gibt oder dass sich eben auch diese Risikobereitschaft, diese persönliche Risikobereitschaft, wie du es eben schon angedeutet hast, auch unterwegs verändern kann. Durch die Erfahrungen, durch die körperlichen Veränderungen kann ich mir vorstellen, da musst du mich jetzt vielleicht korrigieren oder genauer reingehen, weil ich kann das immer nur von Hörensagen und von Beobachtungen sagen. Ich selber bin ja nicht Mutter geworden bisher, also habe diese Veränderungen nicht durchgemacht, aber ich glaube, das ist eine sehr, sehr aufregende und spannende Zeit. So wie ich viele Tierärztinnen in der Zeit erlebt habe, ist es aber auch einfach ein biologischer Vorgang, ganz nüchtern und dann passiert das halt und ich möchte weitermachen. Also irgendwo dazwischen vielleicht kann sich ja jeder irgendwie halt einordnen. Und ich kann mir vorstellen, dass es eben genau das ist, dieses Zuhören auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, oder? Dieses im Gespräch sein und dann auch genau darauf achten, was jeder möchte. Also ich meine, wie sind denn da deine Erfahrungen der Relevanz für dieses Thema? Wie wollen alle raus oder wollen alle weitermachen? Wie ist denn da deine Resonanz zu dem Thema?
Also rein von meiner Studie wollten tatsächlich die meisten weitermachen. Und das ist auch meine persönliche Erfahrung, wenn man so mit Tierärztinnen spricht. Die sind ja meistens eher so, sag ich mal, vom toughen Schlag. Die wollen schon ran und wollen arbeiten, ne? Gerade in der Großtierbranche, aber auch bei den Kleintieren natürlich. Also die wollen weiterarbeiten. Und was bei mir eben rauskam in der Studie, war ganz zentral die Selbstbestimmung. Also einfach das irgendwie mitbestimmen zu dürfen. Und dafür haben auch Tierärztinnen, die eben schon einen Kinderwunsch hatten und das wussten, dass es irgendwie ansteht, auch das kommuniziert mit den Arbeitgebern und gesagt, hey, wir wollen Kinder, ich werde bald schwanger oder so, wenn es klappt. Ne? Also ich will in die Richtung und ich würde gern weiterarbeiten, nur dass ihr mal Bescheid wisst. Also ich gehe euch nicht verloren, ich bleib da. Dann war die Arbeitgeberseite, die dann zu dem Zeitpunkt, als dann die Schwangerschaftsmitteilung kam, gesagt hat, nee, geht nicht. Wir wissen auch gar nicht wie und ciao, Kakao. Mhm. Ja. Mhm. Geht einfach nicht. Das war jetzt, was bei meiner Studie rauskam, ist natürlich nicht pauschal, dass das bei allen so ist, ja, weil ich habe ja auch die Arbeitgeberinnen, die Selbstständigen befragt, die auch Arbeitgeberinnen waren, so muss man es eigentlich formulieren. Das heißt, die konnten auch Einsicht in beide Situationen geben, selbstständig und schwanger und Arbeitgeberin und schwangere Mitarbeiterin. Und die haben auch oft gesagt, naja, also irgendwie, wir haben dann so alternative Jobs angeboten, das wollten die aber alle nicht. Da ging es jetzt drum um Büroarbeit. Mhm. Das haben auch meine Arbeitnehmerinnen so kommuniziert, dass sie nicht im Büro enden wollen. Sie wollen eigentlich am Tier arbeiten. Einige haben gesagt, ihnen wurde auch keine Büroarbeit angeboten, die hätten sie auch genommen. Aber das war zu teuer, war den Arbeitgebern zu teuer, die als Bürokraft zu beschäftigen, was natürlich auch verständlich ist, wirtschaftlich gesehen, ja. Genau, aber es geht ja in dem ganzen Konzept, und das müssen, glaube ich, alle verstehen, weniger um, dass ich die Karriere weiter treibe und perfekt werde in meiner chirurgischen Tätigkeit trotz Schwangerschaft, darum geht es nicht, sondern es geht um die Anbindung an die Praxis. Und das, jetzt sind wir im zentralen Punkt letztendlich, auch im Fachkräftemangel. Wie halte ich meine Arbeitnehmerinnen? Und da geht es eben auch um die Weiterbeschäftigung. Ja, wenn ich die bei mir im Betrieb halte, wenn ich denen zuhöre, wenn ich die Wünsche irgendwie wahrnehme, ja, wenn einer zu mir kommt und sagt, hey, ich will echt weiterarbeiten, so wie ich es erfahren habe, jetzt auch in meiner zweiten Schwangerschaft war eben meine Arbeitgeberin, also es war eine andere Arbeitgeberin, habe nicht wegen meiner Schwangerschaft gewechselt, sondern wegen dem Umzug, ja. Mhm. Die war dann bereit, dieses aufgrund meiner Expertise auch dieses Abenteuer sozusagen mit mir einzugehen, ja, und zu gucken, ja, wie weit kommen wir denn? Wir probieren es jetzt einfach mal, ja. Und ich habe gesagt, schaffen wir, das kriegen wir hin. Die Gefährdungsbeurteilung passen wir an und dann kriegen wir das hin. Und genau so war es, ja. Ich habe bis zum Ende weitergearbeitet, alles tippitoppi, aber eben diese Kommunikation, ja. Wir haben miteinander gesprochen. Sie hat mir auch Tätigkeiten untersagt sozusagen, wo ich mich wohl mitgefühlt hätte, musste ich auch akzeptieren, ja. Und dieses ganze Miteinander einfach. Und so hat sie es eigentlich geschafft, mich an den Betrieb zu binden, zu sagen, okay, hey, ich will da unbedingt wieder zurück. Ich will auch arbeiten, wenn mein Baby noch kleiner ist, zumindest einen Tag in der Woche, ja, wenn der Papa drauf aufpassen kann, weil dieses Team ist einfach super und mir macht Spaß. Ja, ich möchte dort bleiben. Und das haben auch ganz viele kommuniziert in meiner Studie. Und eben nochmal zurück zu dieser, ich will keine Büroarbeit machen, ist besser als nichts, aber trotzdem hat sich rausgestellt, und das ist auch in vielen soziologischen Studien bekannt, zentral steht dieser Kontakt zum Tier. Deswegen werden wir auch Tierärzte. Ja, das ist eine emotionale Geschichte, warum wir uns überhaupt schon fürs Studium entscheiden. Das hat Baumgärtel ganz toll erforscht und auch noch andere in verschiedenen Studien. Und dann haben wir diesen Tierkontakt und darum kämpfen wir uns durch dieses Studium. Ja? Und dann wird uns der durch Fremdbestimmung genommen. Ja? Und wir können eben diesen Tierkontakt nicht mehr vollziehen. Und dann ist eigentlich die Motivation für den Beruf auch verloren. Ja, das ist jetzt natürlich sehr tiefgehend und kann man gerne in meiner Studie nachlesen. aber das ist eben das, diese Selbstbestimmung, Kommunikation und Tierkontakt. Das ist so, so wichtig. Und es ist möglich, weil wir in unserer Ausbildung, dadurch, dass wir ja Menschen sind, die mit Tieren arbeiten, aufgeklärt werden über Zoonosen zum Beispiel. Ja, das hattest du vorher noch angesprochen. Wir wissen, welche Zoonosen bestehen, wie sie übertragen werden und wie ich mich schützen kann. Auch allein schon durch die Seuchenlehre, ja, die Hygienelehre. Wir wissen es ganz genau. Das heißt, kein anderer kann uns sagen, wie wir uns am besten schützen können. Bin ich wieder bei den Fachanwälten zum Beispiel für Arbeitsrecht. Ja? Ja. Die sehen halt nur das Rechtliche. Die wissen eigentlich gar nicht, was ist unser Potenzial. Und das haben die Kolleginnen in meiner Studie auch gesagt, dass sie sich kompetent genug fühlen, den Eigenschutz zu vollziehen. Ja?
Ja.
Und das ist auch so. Ja, wir haben ja auch alle Möglichkeiten in der Praxis.
Ja, also ganz, ganz wichtiges Thema, ne? Da zusammen zu sein, welche Aspekte das hat, finde ich total spannend, was du gerade alles erzählt hast, ne? Wie weitreichend das ja alles ist, ne? Zwischen der Selbstbestimmung, zwischen diesem Bedürfnis, am Tier zu sein, aber auch auf Arbeitgeberseite, wie du es gesagt hast, wir haben ein Thema mit den Fachkräften. Ich glaube ja, also wir sagen immer wieder hier im Podcast, es ist nicht so, dass es die Leute nicht gibt, aber es gibt es nichts dafür unternommen, dass es machbar ist. Vereinbarkeit von Beruf, von Familie, von Privatleben, von Kindkriegen, all diese Sachen haben ja dann riesen Einfluss drauf. Und wie schnell geht es dann, dass einfach eine Arbeitskraft wegbricht, die aber eigentlich total gerne in der Praxis bleiben würde, ne? Also wirklich ganz, ganz viele Aspekte, die mit reinspielen. Sehr, 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 sehr interessant. Und
ja, bei mir sind die meisten tatsächlich, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, ja. Die in der Praxis waren, sind bis auf zwei sind alle weg aus der Praxis, nach oder vor dem Kinderkriegen, weil sie wussten, die Vereinbarkeit, das funktioniert nicht. Oder sie können einfach die Arbeitsbedingungen nicht wahrnehmen, die Bezahlung ist schlecht, alles, was man auch immer so hört, das hat da auch mitgespielt, das kann ich mir als Mutter nicht leisten, ja. Teilzeitkräfte sind nicht erwünscht, sowas. Und das ist natürlich dramatisch, wenn man sieht, dass die Leute weg wollen. Einige sind dann später wieder zurückgegangen in die Praxis, als die Kinder größer waren, aber grundsätzlich merkt man, der Trend geht weg von der Praxis oder der Mutter in der Praxis und das ist halt schade, ne?
Absolut, ja, absolut. Und das ist richtig schade, weil der Wille ja da ist und einfach es schwer gemacht wird. Und dabei muss es vielleicht gar nicht so schwer sein.
Genau.
Und ich finde, was du dazu gesagt hast gerade, was ich auch sehr spannend fand, ist dieser ja auch sehr unterschiedliche Umgang bisher in den Praxen damit. Einmal auf der Seite, das, ne, was du in deiner Studie herausgefunden hast, wie es für die einzelnen Personen gelaufen ist, was angeboten wurde oder nicht, ob sofort rausgekickt wurde, sage ich jetzt mal ganz platt, oder ob versucht wurde, noch Möglichkeiten zu finden, ist ja auch schon mal was, ne, diesen kleinsten Weg zu gehen, komm, vielleicht finden wir was, dass wir die Personen trotzdem beschäftigen können. Dann gibt es natürlich diese Abwägung des Finanziellen, weil klar, eine Bürokraft zu einem Tierarztgehalt kann natürlich eine Herausforderung sein. Wir sprechen hier ganz viel darüber, dass es aber auch eine Chance sein kann, auch für alle Beteiligten in der Mischung vielleicht. Eine Bürokraft heißt ja nicht, dass man also jetzt stupide irgendwelche Sachen abtippen muss oder solche Sachen. Ja, also wir sagen immer
genau,
ganz viel,
dass das ist
diese Zeit ja nutzen kann, auch um, also ich komme ja immer aus der Marketing-Sicht, wie können wir die Kundenkommunikation verbessern, wie können wir das gesamte Praxiskonzept vielleicht entwickeln und da diese Kompetenzen ja auch einzusetzen, weil die, klar, der Dreh- und Angelpunkt bleibt der Kontakt am Tier. Aber es ist ja auch, und das merke ich immer wieder mit Kolleginnen im Gespräch, auch die Möglichkeit, mal ein bisschen weiterzumachen, sich einzubringen, auch in dieses Konzept, in dem man sich ja so wohlfühlt, in dem Team, in dem man sich wohlfühlt, vielleicht auch auf anderer Ebene was bewirken zu können, kann ja auch eine Chance sein. Da gibt es eben doch ganz viele Möglichkeiten und es gibt vielleicht die ersten Schritte. Aber lass uns
da
jetzt
kommen
mal
jetzt ganz viele Ideen, weil du das gerade so sagst, ne? Das
erzähl,
ist also zur Weiterbeschäftigungsmöglichkeit, weil du sagst, der Bürokram. Also zum Beispiel, was möglich ist in der Rinderpraxis, wird auch immer typischer bei uns, Thema Bestandsbetreuung, ja, Futtermittelberatung, Parasitenprophylaxe, Klauenvorsorge und so weiter. Also lauter so theoretische Sachen, die man mal zwischen Tür und Angel bespricht, die man auch aber abrechnen kann und sollte. Ja,
ja.
Auch wenn man immer sagt, so ein bisschen unpopular opinion, ich verliere dann meine Kunden als Großtierarzt und die können sich das doch alle nicht leisten. Gar nicht der Punkt. Ich muss auch überleben können. Ich liefere ja eine Arbeit und die gehört bezahlt. Punkt. Ganz unemotional gesehen. Und abgesehen davon, die Konkurrenz ist sehr gering von Landtierärzten. Ja, das muss man jetzt auch noch dazu sagen. Genau, also das nur so am Rande. Aber das wäre zum Beispiel bei den Großtieren was, wo man ganz viel machen könnte. Ja, dann die ganzen Fortpflanzungsgeschichten, ja, Aufsünch und was weiß ich, da die Bauern zu beraten, die Landwirte. Und dann bei der Kleintiermedizin Futtermittelberatung, auch Parasitenprophylaxe, dann Schmerztherapie, Kastrationsberatung, lauter so Zeug. Ne? Da fallen mir jetzt ganz viele Sachen ein.
Beratung.
Absolut, wo man nicht, ja, Beratung, die man ja so viel macht und also in der Kleintierpraxis zumindest auch eigentlich abrechnet, ja, die man eben so noch machen kann. Ja? Und bei den Pferden ist es ja genauso Impfen, ja, also die ganzen prophylaktischen Sachen, die ganzen Beratungen dazu, dann Welpen, Fohlen, was weiß ich, ne, also fällt mir ganz viel ein, ja, die eben unter Büroarbeit fallen, ja, also
genau,
das heißt nicht, ich schreibe Rechnungen, ja.
Genau, das ist der Punkt und da ist ganz, ganz viel drin, glaube ich nämlich auch und da ist auch ganz viel für die Praxen drin, weil diese Tätigkeiten dann vielleicht auch mal mehr ins Gewicht fallen, als man das im Alltag so hat und das sind aber hint an der Seite Marketingberatung mal eben. Wenn wir als Expertinnen für Tiergesundheit wahrgenommen werden wollen, dann müssen wir diese Rolle einnehmen. Und das heißt, wir müssen die Beratung auch zu einer wertigen Leistung machen. Ja, wir müssen damit rausgehen als wertige Leistung. Nicht nebenbei zwischen Tür und Angel und nicht abrechnen. Es geht auch nicht immer nur um die Abrechnung. Ich bin völlig bei dir. Also bei mir offene Türen, das muss alles bezahlt werden. Ja, wir leben alle nicht von Luft und Liebe. Aber auch, um diesem Ding eine Wertigkeit zu geben. Ja?
Genau.
Und da ist eben spätestens dann vielleicht in dieser Mutterrolle, wird dann vielleicht dieser Punkt mal ein bisschen mehr Gewicht oder kann mehr Gewicht gegeben werden und mehr Bedeutung. Und es kann dadurch das ganze Konzept wirklich, bin ich fest und überzeugt, von profitieren. Ja? Es darf auch außerhalb dieses Themas immer eine Rolle spielen. Wir sprechen da ganz viel bei uns in den Beratungen, wenn wir mit Kolleginnen Praxen entwickeln und deren Konzepte ausarbeiten oder überlegen, wie sie es verbessern können, wie sie, mehr Kunden, bessere Kunden, weniger Preisdiskussionen, all diese Sachen haben können, spielt das immer eine Rolle. Und spätestens dann kann das ja auch eine tolle Variante sein, diesem auch mal mehr Zeit auch einräumen zu können. Ja? Und dann sich durchzuwursteln, wie kann ich das in meinem normalen, also in meinem, ich sag mal, in dem nicht schwangeren Zustand, in meinem Tagesgeschäft auch unterbringen, ja. Da kann man ja dann die Prozesse in der Zeit optimieren, schlanker machen, digitalisieren, also all so Sachen. Das ist wirklich auch vielleicht eine ganz wertvolle Zeit wieder für die Praxis, hier nochmal ganz viel weiterzukommen und das nicht als Problem zu sehen, dass eine Person nicht arbeiten kann, sondern vielleicht, wenn sie weiterarbeiten möchte, einen Weg finden, wie alle davon profitieren können sogar, ja. Und die Person trotzdem in der Praxis bleiben kann, auch am Tier, aber vielleicht auch eine Mischung macht mit anderen Leistungen, um einfach ein gutes Gleichgewicht hinzukriegen. Und da kommen wir jetzt nochmal einmal hin, der Gefährdungsbeurteilung gerecht zu werden. Weil lasst uns doch da nochmal kurz drüber sprechen, weil das ist jetzt der Punkt. Es gibt sicherlich die eine oder andere Tätigkeit, wo man sagt, ja, die zu machen wäre fahrlässig, da gehen wir raus. Aber es gibt Sachen, die gehen. Und nimm uns doch einmal mit, was steht denn in so einer Gefährdungsbeurteilung drin oder was guckt man sich an und wie läuft das Ganze ab?
Genau. Also im Endeffekt kann man sich, wenn man sie denn noch nicht gemacht hat, als man den Betrieb geöffnet hat und sie jetzt erst machen muss, sollte man sich erstens schleunigst beeilen. Und zweitens könnte man sich dann am Mutterschutzgesetz entlanghangeln. Da ist das so schön aufgebaut nach allgemeinen Tätigkeiten und Nachtdienst und auch detailliertere Sachen. Da steht natürlich nichts drin über einen bissigen Hund oder so, weil das geht ja für alle Arbeitnehmerinnen und nicht nur Tierärztinnen. Genau, aber wenn man sich dann allgemein entlanghangelt, also da ist zum Beispiel das Heben von schweren Lasten. Ja. Über 10 Kilo ist irgendwie nur 2 bis 3 Mal täglich für kurze Zeit erlaubt und über 5 Kilo auch nur irgendwie 5 Mal täglich oder so. Ne? Und da kann man zum Beispiel jetzt in der Kleintierpraxis, da muss man ja öfter heben, ne, könnte man sagen, okay, man hat halt immer eine TFA und der Besitzer muss halt mithelfen oder man behandelt in der frühen Schwangerschaft noch auf dem Boden, da ist wieder die Zwangshaltung, das ergonomische Arbeiten das Problem, aber das kann man ja alles anpassen, wie man es braucht, ne? Dass man sagt, ich knie mich einmal runter, untersuche, das dauert 5 Minuten oder 3 Minuten und dann ist es auch schon wieder vorbei und das traue ich mir noch zu und ab dem 6. Monat machen wir Behandlungen nur noch auf den Tisch zum Beispiel, ne? So für die allgemeinen Sachen. Genau, also bei uns hat das zum Beispiel sehr gut geklappt. Ich hatte immer fest eine TFA, wenn es um größere Tiere ging, die halt die dann hochgehoben haben oder wir haben noch eine andere Kollegin dazu geholt, wenn die Besitzer irgendwie Rückenprobleme hatten. Ne? Und genau, und dann musste ich nichts heben. Genau, und dann so für, sag ich mal, infektiöse Sachen. Also ich habe zum Beispiel keine Tiere mehr mit Durchfällen behandelt, ne? Weil da auch immer die Giardien im Raum stehen zum Beispiel oder andere Infektionserreger, bakterielle Sachen, die eben für den Menschen auch ansteckend sind, hätten jetzt nicht dazu geführt, dass ich mein Kind verliere, aber ist jetzt auch nicht gewollt in der Schwangerschaft. Ja, also das will man einfach vermeiden, weil das Immunsystem ja eh schlechter ist. Genau, das war dann gestrichen. Was ich aber zum Beispiel gemacht habe, war die ganzen Impfungen, also gesunde Tiere. Und da ist es wieder wichtig, kommunikativ gesehen, dass die TFAs oder der das Telefonat annimmt, auch um den Termin zu vereinbaren, ne, auch gut nachfragt, ist das Tier gesund? Auch wenn die Tiere dann reinkommen, ist das Tier gesund? So kann man dann nochmal ausschließen, dass da was Unerwartetes kommt. Und zu impfende Tiere sind ja auch grundsätzlich gesund. Ja. Also da hat man das Problem schon nicht mehr. Die Impfstoffe mit denen darf man in der Schwangerschaft in Kontakt kommen. Ja. Man soll sich nicht mit Nadeln stechen, aber ganz ehrlich, also ich werde da nicht zum Depp, nur weil ich schwanger bin. Das muss ich echt so drastisch formulieren. Also ich habe mich davor nicht mit einer Nadel gestochen und währenddessen nicht und da muss man halt aufpassen. Ja, aber das muss man ja auch unschwanger machen. Ja, genau. Dann habe ich am Anfang auch noch Kater kastriert zum Beispiel. Da wurde dann der Kater von meiner Kollegin in Narkose gelegt, ja, also dass ich mit der Narkose nicht in Kontakt komme. Es war auch immer ein anderer Tierarzt im Haus, ja, dass wenn irgendwas gewesen wäre, das war für uns in Ordnung, für andere mag das zu risikovoll sein. Genau, aber das habe ich auch noch gemacht, weil auch wie gesagt beim Skalpell, ich habe Handschuhe an, ich habe Mundschutz an, ne, also Brille, ja.
Die Grundlagen.
Bin gut genug geschützt, ne? Genau. Ich kann auch noch einen Kittel anziehen und kann mich komplett steril einpacken und habe ja alles in der Praxis, ne? Um es so weit zu treiben. Dann wieder auf der anderen Seite, was ich nicht mehr gemacht habe, sind zum Beispiel in unserem Fall jetzt so Kaninchen, weil wir gesagt haben, ja, die Hautpilze, ne? Weil die Pilzmedikamente, die sind für Schwangere, also die systemischen Medikamente sind nicht zugelassen, die Cremes da wieder schon, ne, aber sollten nur mit Vorsicht und so weiter. Also das war meiner Chefin dann zu risikovoll, die hat gesagt, nee, möchte eigentlich nicht, dass du zu den ganzen Lagern irgendwie Kontakt hast. Ja. Aber das ist, wie gesagt, alles also in Maßen anpassungsfähig und deswegen extrem individuell. Deswegen kann man auch nicht sagen, so eine pauschale Gefährdungsbeurteilung von der BGW ist für alle richtig. Ja? Also deswegen sollte man sich schon die Mühe machen und seine Gefahren beurteilen. Ja? Was habe ich denn? Also ich habe bissige Tiere, ich habe Kontakt zu Narkosen, ich habe Kontakt zu scharfen Gegenständen. Meine Mitarbeiter müssen schwere Lasten heben teilweise. Ne? Dass man diese Sachen wirklich gut definiert, weil dann ist diese Anpassung in der Schwangerschaft auch wirklich gleich erledigt. Ja?
Mhm.
Und dass man wirklich seine eigene Praxis anguckt, was sind unsere Strukturen, wie sehen die aus, um die dann auch gut zu definieren und anzupassen. Und das ist auch das, was sich dann wiederum das Gewerbeamt und die Berufsgenossenschaft wünschen. Ich habe ja doch schon mit einigen Gewerbeämtern in meiner Laufbahn telefoniert. Das ist in Deutschland ja ein bisschen schlecht geregelt, weil die echt regional sind. Ja, es gibt jetzt nicht ein Gewerbeamt für Oberbayern, und sondern es gibt halt in Oberbayern 50 Gewerbeämter so ungefähr.
Ja.
Und also das ist halt, du kannst es halt einfach nicht pauschal sagen, ah, den kenne ich schon, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du den nochmal hörst, ist gering. Aber im Endeffekt wollen die einfach nur, dass man Gefahren erkennt, dass man sie benennt und dass man sie eben ausbahnt, ja, oder sich schützt davor. Und das wollen die aber auch schon ohne schwangere Leute. Ja. Also wollen die für alle Mitarbeiter. Genau, deswegen, wie gesagt, Dreh- und Angelpunkt Gefährdungsbeurteilung. Da kann man gut vorarbeiten und kann auch einiges möglich machen an Tätigkeiten am Tier.
Das hast du gerade sehr eindrucksvoll beschrieben, finde ich. Und das zeigt ja auch, also es hat ja bei dir geklappt und es kann auch bei anderen klappen. Und das heißt, wir können das, glaube ich, so ein bisschen mitnehmen jetzt mal, dass eben die Schwangerschaft nicht bedeutet, dass du sofort raus musst aus der Praxis. Du hast jetzt ganz viel von Tierärztin gesprochen. Ich würde jetzt einfach mal tatsächlich transferieren, dass das für TFAs auch gilt. Oder gibt es da eine andere Regelung? Nee, am Ende sind es Frauen unter Mutterschutzbedingungen, oder? Die vielleicht eine andere Risikobeurteilung von Anfang an haben in der Praxis, weil sie andere Tätigkeiten auch machen, aber im Prinzip.
Genau, die nehmen halt, also da fällt mir halt vor allem die haltende Tätigkeit ein, ne?
Ja.
Also wie jetzt, zu mir hat jemand von der Berufsgenossenschaft gesagt, ja, aber wenn sie jetzt schwanger sind und da arbeiten wollen und dann kommt da ein bissiger Hund rein, dann sage ich, ja, dann kriegt er einen Maulkorb auf. Kriegt er auch, wenn ich nicht schwanger bin. Die will nicht gebissen werden, fertig. Und ich habe fähige Helferinnen und jetzt kommen wir zu den TFAs, die Tiere festhalten können. Das ist halt das Problem, dass die oft die Tiere fixieren und das ist dann natürlich ein Risiko. Ja, ich habe dann als Tierärztin, kann ich mir sicher sein, okay, ich kann spritzen, ohne dass ich gebissen werde, weil ich weiß, die haben das Tier im Griff. Als TFA ist das wieder problematisch. Also die Arbeit am Tier als TFA ist nicht ganz so einfach umzusetzen, gilt natürlich auch für TFAs, die weiterarbeiten wollen, aber ist tatsächlich ein Stückchen komplizierter als bei den Tierärztinnen, weil die eben auf die Hilfe von den TFAs angewiesen sind. Ja.
Ja, okay. Aber auch da ist es möglich und auch da ist die Gefährdungsbeurteilung wahrscheinlich einfach der Dreh- und Angelpunkt und dann
absolut
eben genau hinzuhören, wie du es so schön beschrieben hast, sich die Strukturen anzugucken und einfach Möglichkeiten zu finden und dann abzuwägen, ob es für alle Beteiligten passt. Ne? So habe ich es jetzt mitgenommen.
Genau.
Und das ist, wie du auch gesagt hast, es ist total individuell, es ist von Praxis zu Praxis unterschiedlich. Und es gibt vielleicht auch nochmal das Gewerbeamt oder noch so ein paar Institutionen, die einfach einmal mit drauf gucken wollen. Und das ist auch regional ein bisschen unterschiedlich. Aber es ist möglich, und das würde ich gerne aus dieser Folge einfach mitnehmen jetzt heute, es ist absolut möglich, weiter zu arbeiten. Es ist wichtig, dass sich ArbeitgeberInnen und MitarbeiterInnen da in die Kommunikation begeben, dass sie sich an einen Tisch setzen und um den Dreh- und Angelpunkt der Gefährdungsbeurteilung zu überlegen, wie können wir es möglich machen oder was ist einfach möglich. Und ich glaube, das Spannende für alle, die jetzt gesagt haben, boah, da ist jetzt das Mutterschutzgesetz, da ist eine Gefährdungsbeurteilung, da sind verschiedene Ämter, die auch noch mitreden wollen. Das erscheint ja vielleicht auf den ersten Blick auch eine ganze Menge an Bürokratie und an, ja, Amtsdeutsch und solchen Sachen. Ich bin jetzt mal so frei und leite dich einfach mal ein. Du begleitest, wenn ich das richtig verstanden habe, oder du berätst auch Praxen in diesem Bereich mittlerweile, weil du da einfach so tief im Thema drin steckst, oder?
Das ist korrekt, genau. Also ich helfe im Endeffekt von den kleinsten Sachen, angefangen zu einzelnen Fragen bis hin zu, kannst du mal über die Gefährdungsbeurteilung drüber gucken, passt das so, ist die Anpassung gut, können wir das so wegschicken, bis hin zu, ich habe keine Ahnung, wo ich anfangen muss, kannst du mal schreiben, das kann ich auch alles machen, ja, bis zu einem gewissen Grad, da ist natürlich auch von meiner Seite dann viel Kommunikation nötig mit den Auftraggebern dann in dem Fall, wie die Praxisstruktur so aussieht. Aber ich habe auch schon Arbeitnehmerinnen beraten tatsächlich, die das selbst in die Hand genommen haben und gesagt haben, kannst du mal über die Gefährdungsbeurteilung gucken? Ich habe es jetzt selber gemacht, weil mein Arbeitgeber keine Zeit hat und ich wollte was auch immer. Ne? Es gibt ja ganz viele Gründe. Genau, also ich bin dafür alle Hilfen bereit, wie klein und wie groß auch immer. Ne? Und für mich ist es vor allem wichtig, dass in die Welt getragen wird, Weiterbeschäftigung ist möglich und wir müssen nach diesem langen Studium und dieser langen Ausbildung nicht alles wegwerfen, nur weil wir uns eine Familie wünschen. Ja,
ja, total schön. Finde ich total super, dass du da jetzt so, dass du da so den Weg reingefunden hast und da dann weitermachst und das anbietest. Wie können denn unsere Zuhörerinnen mit dir in Kontakt treten oder wo finden sie vielleicht noch mehr Informationen zu dir, zu deiner Arbeit oder zu dem Thema? Auch einfach jetzt losgelöst. Genau, vielleicht kannst du dazu was sagen. Wir werden das auch in die Shownotes schreiben, für alle, die es nochmal genau wissen wollen. Aber es gibt, glaube ich, einen Instagram-Kanal, ne?
Genau, Instagram-Kanal ulmerstein_beratung. Genau, das bin ich. Und meine Website natürlich, die ist da drauf auch nochmal verlinkt. Auch ulmerstein-beratung in dem Fall.de. LinkedIn bin ich auch aktiv. Genau, und sonst Telefonnummer steht auch auf der Website. Kann man mich auch immer anrufen, WhatsApp schreiben. Genau, Nachricht schreiben. Also mit mir kann man über alles sprechen und dann sehen wir schon, wo wir hinkommen.
Ja, super. Ja, dann wünsche ich, dass unsere Zuhörerinnen sich jetzt inspiriert sind und vielleicht die eine oder andere, die es betrifft, sich auch traut, den Kontakt mal aufzunehmen und sich einfach mit dir in Verbindung zu setzen, weil ich glaube, wie gesagt, wir haben gehört, da ist ganz, ganz viel möglich und es ist eben nicht das Aus für die Praxisarbeit. Es ist vielleicht sogar eine Chance für beide Seiten, für alle Seiten. Also da ist ganz, ganz viel drin in dem Thema und ganz viel möglich. Und vielen Dank schon mal an der Stelle, dass du da so reingehst und das anbietest. Und ich würde jetzt gerne zum Abschluss der Folge dir noch eine Frage stellen, die ich all meinen Gästen bisher gestellt habe.
Spannend.
Du kannst in deinem Thema bleiben, du darfst aber völlig frei antworten. Es geht um ja die Veränderungen und die Trends in der Tiermedizin. Was siehst du da vielleicht? Welche Veränderungen oder Trends in der Tiermedizin fallen dir auf? Und was findest du vielleicht besonders vielversprechend, um auch die Branche zukunftsfähig zu gestalten?
Also Trend natürlich, Feminisierung fällt mir als erstes ein, das ist ja klar, ne? Also einfach die Frauen sind vorherrschend. Wir haben einen Studiengang einer der höchsten Frauenquoten in Deutschland. Dementsprechend die Anpassung der Arbeitsbedingungen. Und ich finde, da passiert schon ganz viel, eben Frauen, die Praxen führen, die da schon gucken, okay, wir müssen es irgendwie frauenfreundlicher und familienfreundlicher gestalten. Da passiert, finde ich, ganz viel. Und in dem Zuge auch bezogen auf mentale Gesundheit. Die Generation vor uns, die sind noch sehr darauf bedacht, sie müssen arbeiten und sie müssen sich praktisch kaputt rackern. Erst dann ist ihre Arbeit was wert. Das hat sich bei uns geändert. Das ist anders. Und da spreche ich jetzt nicht von, ich will nur noch 20 Stunden in der Woche arbeiten. Ich spreche davon, dass ich auf mich achte und dass ich meine Grenzen erkenne und die auch aussprechen darf. Ja. Das finde ich, da ist ganz viel passiert. Und das freut mich, ja, dass man mehr miteinander spricht inzwischen.
Das lassen wir so stehen. Das nehmen wir so mit. Vielen Dank für diese Erkenntnis und diesen Impuls.
Gerne.
Liebe Lisa, herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst und dass du uns in das Thema Mutterschutz und was es damit auf sich hat und was es bedeuten kann oder bedeutet für Praxen und Mitarbeitende, dass du uns so tief da rein hast gucken lassen. Herzlichen Dank, dass du heute zu Gast in der Folge warst.
Danke dir für dieses schöne Gespräch.
Und damit sage ich Tschüss und danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.